HR Info. Netzwelt.
Es hat länger gedauert als ursprünglich gedacht und angekündigt. Nun aber kommt sie, die Corona-Warn-App des Robert-Koch-Instituts. Sie soll dabei helfen, dass Infektionsketten bei der Coronavirus-Pandemie eingedämmt werden und potenziell infizierte Menschen möglichst schnell ausfindig gemacht werden können. Die App sollte eigentlich schon im April kommen, damals waren aber die Datenschutzbedenken zu groß. Nun kommt sie, die App, und wir schauen uns heute in der Sendung an, wie sie funktioniert und wie es bei dieser Variante der App um den Datenschutz steht. Mein Name ist Tobias Klein. Die Voraussetzungen dafür, dass möglichst viele Menschen die App nutzen, ist natürlich, dass der Datenschutz möglichst hoch ist und dass die Nutzer anonym bleiben und dass es zum Beispiel nicht möglich ist, Bewegungsprofile von einzelnen Menschen zu erstellen. Die App soll also möglichst erfassen, wenn Menschen sich sehr nah beieinander aufhalten, aber sie darf weder festhalten, wer diese Menschen sind und wo sie sich aufhalten. Darüber, wie die Corona-App nun funktioniert, habe ich mit dem selbstständigen Softwareentwickler Henning Tillmann gesprochen. Er ist außerdem Co-Vorsitzender des digitalpolitischen Vereins D64, Zentrum für digitalen Fortschritt. Ich habe ihn gefragt, ob ich, wenn ich die App installiert habe, irgendwelche persönlichen Daten wie meinen Namen oder meine Telefonnummer eingeben muss.
Nein, das muss man explizit nicht. Der Download dieser App ist freiwillig. Man kann sich die herunterladen. Man braucht nur die aktuelle Version des iPhone oder Android Betriebssystems und dann kann man die runterladen und nutzen, ohne dass man irgendwelche persönlichen Daten hinterlegen muss.
Und wenn die App dann installiert ist, muss ich die aktivieren, also muss ich die einmal aufrufen oder muss ich die jeden Tag, wenn ich die benutze oder zu jeder Zeit auch aktiviert lassen, also starten oder läuft die einfach im Hintergrund?
Das ist der große Vorteil des dezentralen Ansatzes, den man jetzt gewählt hat. Man muss eben nicht besondere Sachen bedenken. Man muss sie natürlich einmal starten, damit die App initialisiert wird. Da wird man dann auch gefragt, ob das Exposure Notification System, also dieses Tracing der Kontakte, aktiviert werden soll. Das muss man einmal bestätigen. Und dann braucht man die App eigentlich nicht mehr öffnen. Man kann sie einfach nur auf seinem Gerät lassen. Sie arbeitet dann im Hintergrund.
Und wenn ich das irgendwann nicht mehr will, dann reicht es auch, wenn ich die App dann einfach deinstalliere.
Genau, man kann die App ganz normal löschen, wie man jede andere App auch löschen kann. Man kann auch den Zugriff dieser App auf diese Schnittstellen für diesen Bluetooth-Austausch kann man auch in den Einstellungen deaktivieren, wenn man also die App noch weiter auf dem Gerät haben will, aber sich erstmal nur vielleicht zeitweise von diesem System ausloggen will. Das kann man auch machen oder einfach löschen. Beides ist möglich.
Muss ich aber Bluetooth aktivieren, weil es funktioniert ja über Bluetooth. Ist das dann so, dass ich das auch dauerhaft aktiviert haben muss?
Genau, Bluetooth ist zwingend notwendig für dieses System. Das heißt, Bluetooth sollte man oder muss man, wenn man diese App nutzen möchte, aktiviert lassen. Das ist aber auch nicht mehr so ein großes Problem, wie das früher war. Früher hat man ja immer auch gesagt bekommen, immer Bluetooth deaktiviert lassen und nur ganz kurz aktivieren. Das ist gerade bei iPhones kein großes Problem mehr, sogar wenn man zum Beispiel so Wearables hat, also Armbanduhren, Apple Watch oder auch von anderen Herstellern, dann braucht man sowieso Bluetooth und die meisten oder viele werden wahrscheinlich feststellen, dass sie sowieso Bluetooth aktiv haben. Also ja, man braucht Bluetooth für die Nutzung dieser App.
Und Sie haben es ja schon angekündigt oder angedeutet, also die App und auch Bluetooth, das läuft völlig im Hintergrund. Da haben so ein bisschen Apple und Google wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt, oder?
Genau, und das ist elementar für diesen Ansatz, den man jetzt gewählt hat, diesen dezentralen Ansatz. Es gab ja im Frühjahr eine große Diskussion, welchen Ansatz man denn verwenden will, diesen zentralen oder dezentralen Ansatz. Und bei diesem dezentralen Ansatz gibt es jetzt diese Schnittstellen von Apple und Google und die sind auch zwingend notwendig, damit man so eine App reibungslos betreiben kann. Nämlich diese Bluetooth-Funktionalität, die verwendet wird, ist etwas, was jetzt gerade zweckentfremdet wird. Bluetooth ist eigentlich dafür gedacht, dass man seine Lautsprecherbox oder seine Kopfhörer anschließen kann. Aber jetzt soll ja im Hintergrund immer eine Signalstärke gemessen werden. Also wie nah ist man sich? Und damit das reibungslos funktioniert, braucht man diese Schnittstellen, weil sonst, und das zeigen halt andere Länder auch, müsste man die App permanent im Vordergrund laufen lassen. Und das ist natürlich alles andere als nutzerfreundlich. Und deswegen braucht man diese Schnittstellen und deswegen kann man dann auch, wenn man die App nutzt, sich nicht so viele Gedanken machen müssen, ob man sie denn richtig bedient.
Sie haben jetzt schon mehrfach den dezentralen Ansatz angesprochen. Dahinter verbirgt sich ja, dass das Ganze auf eine anonyme Art und Weise laufen kann. Das wollen wir jetzt mal ein bisschen näher beleuchten. Und auch bevor wir jetzt mal durchspielen, was in der App eigentlich passiert, wenn sich zwei Menschen nähern, würde ich das gerne nochmal klären, was dieser dezentrale Ansatz eigentlich ist. Also die App tauscht Daten anonym miteinander aus. Also es werden weder Klarnamen noch Telefonnummern getauscht. Wie kann das also funktionieren?
Der große Vorteil des dezentralen Ansatzes ist es, dass nicht zentral gematcht wird, also dass auf einem Server alle Kontaktinformationen liegen und dort dann eine Meldung erscheint, dass Person A mit Person B sich getroffen hat und Person A vielleicht infiziert war. Bei dem dezentralen Ansatz funktioniert dieses Matching, also das Überprüfen, ob eine Infektion möglich gewesen ist, auf jedem Gerät einzeln. Und das funktioniert so, dass jedes Gerät, jedes Bluetooth-Gerät, fähige Gerät, also jedes Smartphone, ich nenne den Kurzschlüssel aussendet. Das ist eine Zeichenfolge, da sind keine persönlichen Informationen drin, das sind also einfach Buchstaben und Zahlen, die sich alle 15 Minuten ändern. Und wenn sich jetzt zwei Personen treffen, dann werden diese Kurzschlüssel ausgetauscht. Und wenn man sich zum Beispiel eine halbe Stunde später nochmal treffen würde, dann würden nochmal Kurzschlüssel ausgetauscht, die unterschiedlich sind von den vorigen. Und man könnte da auch nicht Rückschlüsse machen, ob das jetzt die gleiche Person ist oder nicht. Also deswegen gibt es da zum Beispiel keine Möglichkeit, jemanden zu tracken und nachzuverfolgen. Und gleichzeitig gibt es aber auch noch sogenannte Tagesschlüssel. Diese Tagesschlüssel sind auch wieder so Zeichenfolgen, die werden einmal pro Tag auf dem Gerät generiert, aber die verlassen dieses Gerät nicht. Und das Tolle und das kryptografisch Kluge ist, dass man aus diesen Tagesschlüsseln diese Kurzschlüssel generieren kann. Nicht andersrum, also nur aus den Tagesschlüsseln kann man Kurzschlüssel generieren. Und wenn ich jetzt positiv gemeldet bin, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Test mache und der ist positiv, dann melde ich das in der App. Auch das ist freiwillig, das muss man nicht tun, aber wenn man sich dann meldet, dann werden meine Tagesschlüssel der letzten 14 Tage an alle anderen Geräte in Deutschland verschickt. Das läuft über einen Server, das ist ein bisschen komplizierter nochmal zu erklären, aber wichtig ist, dass dann alle Geräte die Liste von infizierten Tagesschlüsseln bekommen. Und dann läuft auf jedem Gerät, und das ist jetzt das Dezentrale, eine Überprüfung, ob von diesen infizierten Tagesschlüsseln, also von denen, die positiv sind, sich irgendein Kurzschlüssel generieren lässt, den man in den letzten Tagen aufgefangen hat, weil man sich mit irgendjemandem getroffen hat. Und man muss wissen, weder von diesem Tagesschlüssel noch von dem Kurzschlüssel selbst kann man einen Rückschluss auf eine Person hinbekommen. Nur wenn man beide Daten hat, also Tagesschlüssel und Kurzschlüssel, dann kann man erkennen, dass es ein Zusammentreffen gab mit einer Person, die mittlerweile positiv gemeldet ist. Aber wer diese Person ist, bleibt anonym. Es erscheint nur eine Meldung auf dem Display. Sie hatten vorgestern um 14 Uhr Kontakt mit jemandem, der mittlerweile als positiv gilt. Und zusätzlich kommt dann noch ein Hinweis, die Risikoeinstufung ist hoch, mittel oder niedrig. Das hat dann noch mit anderen Faktoren zu tun, wie lange hat man mit der Person Kontakt gehabt, wie nah war man sich und an welchem Tag war diese Person auch, als man sich getroffen hat. Also man weiß ja mittlerweile, dass zum Beispiel ein Tag vor Symptombeginn und dann auch am Tag des Symptombeginns die Viruslast am größten ist. Also haben wir uns an diesem Zeitraum getroffen oder haben wir uns vielleicht 5-6 Tage vorher getroffen und die andere Person war noch gar nicht infektiös. Das wird also alles einberechnet und davon wird dann die Warnmeldung abhängig gemacht.
Das klingt tatsächlich nach einem sehr durchdachten Ansatz, wo die Anonymität gewahrt ist. Gibt es da oder sehen Sie da irgendwo Datenschutzprobleme jetzt genau in diesem Austausch oder ist es wirklich total sicher, dass da zumindest jetzt, was diese Übertragung von diesen Schlüsseln angeht, dass das total sicher ist?
Man hat tatsächlich sehr viel Gehirnschmalz in diese ganze Struktur reingesteckt. Und das ist kryptografisch und auch mit Bezug zum Datenschutz klug gemacht. Es werden wirklich nur die Daten ausgetauscht, die absolut nötig sind. Und das sind diese Kurzschlüssel und Tagesschlüssel, die ich eben erwähnt habe. Das sind einfache Zeichenfolgen, die so gesehen keinen Rückschluss auf die Person zulassen. Es gibt ganz, ganz kleine Angriffsvektoren, die höchst kompliziert sind. Also man müsste zum Beispiel an einer Stelle wirklich solche Tracker aufstellen, um Personen nachverfolgen zu können und dann mit einer Kamera zum Beispiel verbinden, dass man erkennen kann, wenn jemand an einer Schranke vorbeiläuft, dass dieser Kurzschlüssel zu dieser Person gehört. Das ist aber alles in der Theorie nur denkbar. Ich würde also damit kurz zusammengefasst sagen, es gibt keine wirklichen ernsthaften Datenschutzbedenken bei der Nutzung dieser App.
Sie haben ja schon angedeutet, das heißt, auch die Freiwilligkeit ist da, wenn jemand positiv getestet wird. Wie kann er das denn jetzt in der App eingeben, dass er ein positives Ergebnis bekommen hat?
Damit man die App nicht missbrauchen kann, also dass man zum Beispiel einfach sich positiv meldet, um andere Personen zu schocken oder wie auch immer, ist es notwendig, dass man seinen Laborbefund, dass man positiv ist, irgendwie nachweisen kann. Die gewünschte Idee ist, dass es eine Art QR-Code gibt, den man dann zusätzlich mit seinen Informationen, dass man positiv getestet wurde oder dass man überhaupt getestet wurde, einscannen kann und damit verifiziert, dass man also auch wirklich einen Test gemacht hat. Wenn ein Labor diese automatisierte Variante noch nicht unterstützt, gibt es dafür eine Hotline. Das wäre also diese Fallback-Lösung, also die Lösung, wenn es auf dem automatisierten Weg nicht geht, um darüber zu bestätigen, dass man quasi einen Test gemacht hat. Das sind beides Varianten, die man in der App machen kann. Wie gesagt, freiwillig, man muss das nicht tun. Aber wenn man sich melden möchte, kann man einen von diesen beiden Wegen wählen, beziehungsweise man nimmt erst einmal diesen Ansatz über den QR-Code und wenn der nicht verfügbar ist, dann die Hotline.
Wie funktioniert das dann über den QR-Code? Also das heißt, ist dann wirklich auch in der App sichtbar hinterlegt, okay, an dem und dem Tag habe ich mich als infiziert, verifiziert und auch bestätigt?
Genau, also man macht einen Scan, wenn man quasi den Test macht über diesen QR-Code, wird man quasi mit diesem Test verknüpft und sollte dieser positiv ausfallen, wird das in der App vermerkt. Aber dabei werden halt auch Verfahren angewandt, die eben Personenrückschlüsse vermeiden. Und es eben dann, und das ist ja auch wichtig, bei den anderen Personen, die man ja getroffen hat und bei denen dann auch vermeldet wird, dass man Kontakt hatte, erscheinen ja eben keine personenbezogenen Informationen.
Und wie kann das über diese Hotline funktionieren? Also was ist da angedacht? Da rufe ich dann an und muss dann sagen, okay, ich habe hier einen positiven Befund, aber kann den nicht per QR-Code einscannen oder will das vielleicht auch gar nicht, weil ich gar nicht will, dass das jetzt in der App auch dann noch mit dem Ergebnis verknüpft ist. Also ich rufe dann da einfach an und was passiert dann?
Na, der Hauptgrund für diese Hotline ist eben, wenn das Labor, was diesen Test macht, eben noch keine automatisierte Schnittstelle hat, die diesen QR-Code erzeugen kann und damit die Testergebnisse hinterlegt. Man muss also quasi dann einen manuellen Weg gehen und um die Ergebnisse, die man in dem Testlabor bekommen hat, in der App zusammen zu verknüpfen. Das ist halt eben umständlicher und sollte nach Möglichkeit eben auch nicht gemacht werden. Es ist natürlich auch so, dass man da dann anrufen muss und dann auch nochmal wirklich mit Stimme irgendwie erkennbar ist. Das ist natürlich auch Sachen, die eben nicht ganz so optimal sind wie eben eine komplett anonyme Nutzung über die App. Dementsprechend ist das jetzt erst einmal auch nur als Fallback-Lösung angedacht, also als Lösung, wenn ein Labor das nicht unterstützt und sollte eigentlich nicht der gewünschte erste Weg sein.
Das sagt Henning Tillmann, Co-Vorsitzender des digitalpolitischen Vereins D64, Zentrum für digitalen Fortschritt, und er ist selbstständiger Softwareentwickler. Er hat uns erklärt, wie die Corona-App funktioniert. Auf die Probleme, die es mit der Hotline geben könnte, werden wir gleich noch detaillierter eingehen. Aber zunächst möchte ich nochmal auf den Quellcode der App eingehen, denn den haben die Hersteller der App, Telekom und SAP, veröffentlicht, damit sich jeder möglichst transparent ein Bild davon machen kann. Ich habe Patrick Bellmer vom Computermagazin CT gefragt, ob dieser Quellcode denn tatsächlich sauber ist und keine sogenannten Backdoors eingebaut sind.
Also das, was ich gelesen habe, klang sehr vielversprechend, dass eigentlich keine größeren Sicherheitsprobleme zu erkennen sind. Aber natürlich, in dem Moment, wo es das erste Update gibt für die App, und das wird ja sicherlich Updates geben, weil es immer wieder kleinere Fehlerchen gibt und seien es so, dass irgendwelche Grafiken falsch dargestellt werden, können sich ja wieder neue Lücken einschleichen. Das heißt, das, was jetzt freigegeben wurde, ist nicht zwangsläufig das, was in 3 Wochen noch aktuell ist. Das heißt, SAP und die Telekom müssten den Code permanent freigeben. Alle Versionen, die auch noch kommen.
Jetzt hat man immer wieder gehört, dass Apple und Google ja auch eine wichtige Rolle spielen bei der Konzeption dieser App und dafür, dass sie auch funktioniert. Welche Rolle spielen die beiden? Also das hat wahrscheinlich mit der Nutzung der Smartphones zu tun, dass ein Großteil der Geräte, die auf dem Markt sind, ein sehr, sehr großer Teil, nämlich 99%, entweder ein Google oder ein iOS, also ein Apple-Betriebssystem installiert haben. Ist das richtig? Also welche Rolle genau spielen Apple und Google?
Also Apple und Google haben die technische Basis geschaffen für die, also nicht nur für die deutsche Corona-App, sondern auch für einige andere, indem sie Schnittstellen in die Betriebssysteme eingebaut haben, damit die Bluetooth-Funktion überhaupt im Hintergrund permanent genutzt werden kann. Denn es gibt durchaus Geräte und Betriebssystemversionen, wo sie Bluetooth im Hintergrund nicht permanent nutzen können. Das heißt, wenn sie auf die Funktion nicht aktiv zugreifen, sondern dann einfach im Internet surfen oder irgendeine andere App nutzen, dann wird Bluetooth deaktiviert oder halt der Zugriff aufs Bluetooth-Modul gesperrt, um den Akku zu schonen. Und zum anderen haben die beiden dafür gesorgt, dass die Daten, die aufs Smartphone kommen oder auf dem Smartphone generiert werden, verschlüsselt sind, also geschützt sind vor fremdem Zugriff.
Sie haben den Akku angesprochen. Jetzt sende ich permanent Signale aus über Bluetooth. Da könnte doch wahrscheinlich die, könnten doch die Bedenken recht groß sein, dass die App dann meinen Akku total leer saugt. Gibt es diese Bedenken?
Die Bedenken gibt es, das wird aber ganz stark vom jeweiligen Gerät abhängen, denn je neuer das Smartphone, desto effizienter arbeitet die ganze Technik da drin, kann man vereinfacht sagen. Das heißt, wenn ich ein recht aktuelles Smartphone habe, wird das Bluetooth-Modul nicht viel Strom benötigen. Bei einem alten Gerät sieht es ein bisschen anders aus, aber wir reden jetzt nicht davon, dass das Gerät ohne 2 Tage hält und jetzt nur noch einen halben Tag. Also da reden wir vielleicht von 2, 3, 4 Stunden weniger Laufzeit. Und man hat sich auch aus diesem Grund dafür entschieden, dass die App nicht permanent das Signal ausstrahlt, sondern nur in gewissen Abständen, also alle paar Minuten mal. Das ist ein Kompromiss zwischen, wir müssen so genau wie möglich sein und am liebsten jede Sekunde ein Signal ausschicken und wir müssen den Akku schonen, also bitte so wenig wie möglich.
Das sagt Patrick Bellmer vom Computermagazin CT.
HR Info, Netzwelt.
Wir werfen heute in der Sendung einen Blick auf die Corona-Warn-App. Wir haben schon geklärt, wie sie funktioniert. Ein paar Bedenken gibt es bei der App, vor allem wenn ein Infizierter in der App melden möchte, dass er infiziert ist. Das soll ja über einen QR-Code funktionieren, der mit den Unterlagen des Testlabors zugeschickt wird. Aber beim Start der App wird das wahrscheinlich in vielen Fällen noch nicht funktionieren. Warum nicht? Genau das habe ich die Bundestagsabgeordnete und Netzaktivistin Anke Domscheit-Berg gefragt.
Weil im Moment noch sehr viele Labore nicht digital angebunden sind an das System der App, die sind also technisch noch nicht dazu in der Lage, das zu machen.
Und welche Alternative soll es denn dann geben für die Nutzer, die dann eben von den Laboren, die digital noch nicht so ausgerüstet sind, wie können die sich dann als infiziert melden?
Also wir reden von wahrscheinlich mehr als 70% der Labore, die zum Start der App noch nicht angeschlossen sein werden. Wir reden aber auch von all den Menschen, die so eine Meldung gar nicht in ihre App geschickt haben wollen. Für die muss es auch einen alternativen Prozess geben. Und dafür ist im Moment eine Telekom-Hotline geplant, eine sogenannte Verifikations-Hotline, bei der man anrufen kann, sich als infiziert kenntlich macht. Und das soll dann auf eine noch nicht ganz klare Art und Weise verifiziert werden. Verhindert werden soll ja, dass sich ein beliebiger Mensch als infiziert meldet, der es vielleicht gar nicht ist und unnötig Menschen in die Quarantäne schickt und damit im Grunde die App unterläuft. Es ist also wichtig, da einen solchen Schritt zu haben. Im Moment ist geplant, dass man dort von einer Hotline-Mitarbeiterperson irgendwelche Plausibilitätsfragen gestellt bekommt. Zum Beispiel, haben Sie einen Test gemacht? War der Test positiv? Wann haben Sie den Test gemacht? Wo haben Sie den Test gemacht? Und wenn man glaubwürdig, möglicherweise auch glaubwürdig gelogen hat, bekommt man dann eine TAN auf das eigene Handy geschickt. Das wiederum erfordert aber, dass meine Telefonnummer bekannt wird. Und eigentlich soll die ganze Nutzung der App ja anonym sein. Das ist in dem Moment nicht mehr gegeben, wo ich irgendwo meine Handynummer sagen muss. Es gibt aber alternative Wege und Prozesse, das zu machen. Einen solchen Weg habe ich auch schon mal vorgeschlagen in das Projekt hinein. Insofern kann es auch sein, wenn die App kommt, dass das dann besser gemacht wird und der Datenschutz und die Privatsphäre besser gewahrt werden.
Wie könnte man das denn besser machen? Sie haben gerade gesagt, dass Sie da schon mal einen Vorschlag gemacht haben. Also wie könnte das anders funktionieren?
Na, man könnte auf Seiten der Labore ein sehr einfaches kleines Stück Software bereitstellen, wo man aus einer sehr, sehr großen Liste von Wörtern, sagen wir mal 5000 Wörter oder so, sich fünf Wörter zufallsgenerieren lässt, die in einer ganz bestimmten Reihenfolge dann erscheinen und die mit dem Testergebnis, dem positiven und nur positiven Testergebnissen, dem Nutzer, der Nutzerin mitgeteilt werden. Wenn man dann diese 5 Wörter hat, Da gibt es so viele mögliche Kombinationen, dass es wirklich extrem unwahrscheinlich ist, dass jemand zufällig die einfach errät. Wenn man die dann also bei so einer Hotline bekannt macht, ohne dass man seinen Namen sagt, ohne dass man die Telefonnummer anzeigen lässt, dann könnte die Person an der Hotline einfach diese 5 Wörter eingeben. Die würde von dieser kleinen Anwendung bestätigt werden, als ist eine valide Kombination von 5 Wörtern, die für irgendein positives Testergebnis steht. Da muss ich nicht wissen, wem das gehört, von wann das ist oder welches Labor. Das ist völlig irrelevant. Und dann kann die Person in der Hotline eine TAN generieren, die mir aber nicht auf mein Handy schicken lassen. Das würde ja wieder meine Handynummer erfordern, sondern mir einfach am Telefon sagen. Ich schreibe mir da also einfach eine Zahlenfolge von 6 Zahlen auf, gebe die dann ein in meine App und alles ist gut. Das wäre ein Prozess, der ist datenschutzfreundlich und wahrt die Anonymität.
Jetzt haben Sie ja auch kritisiert, dass man für, also in Bezug auf diese App, wenn da Daten missbraucht werden, dass es da kein Gesetz gibt. Brauchen wir denn ein Gesetz dafür aus Ihrer Sicht, was den Missbrauch der Daten unter Strafe stellt?
Also ich glaube, dass es unbedingt eine demokratische Grundlage für den Einsatz der Corona-Warn-App braucht. Denn Spahn sagt zwar, dafür gibt es ja schon die Datenschutzgrundverordnung und an die hält man sich, das reicht aber nicht. Also erstmal braucht es natürlich eine parlamentarische Debatte dazu. Das Parlament ist komplett außen vor gelassen. Bei so einer weitreichenden Maßnahme, wo man ja anstrebt, 50 Millionen Menschen zu beteiligen, da geht das einfach nicht. Aber es müssen bestimmte Versprechen einfach rechtlich abgesichert werden. Wenn der Staat sagt, es soll unbedingt eine freiwillige App sein, dann reicht das nicht. Denn Freiwilligkeit ist nicht nur die Abwesenheit von staatlichem Zwang. Auch da wissen wir, dass Versprechen sich ändern können. Da kommt irgendwer und sagt, es sind erst 3 Millionen User, das reicht nicht. Also kriegen die App-Nutzer mal irgendwelche Steuervorteile, waren im Gespräch, ja, oder mehr Bewegungsfreiheit bei irgendwelchen Einschränkungen und so weiter und so fort. Das kann ja auch passieren. Das habe ich lieber in einem Gesetz, dass das drinsteht, dass das nicht geht. Aber auch das reicht noch nicht, denn auch sozialer Druck kann Freiwilligkeit unterwandern. Wenn also irgendwann irgendwelche Menschen an Restaurants, an Kinos, an Großveranstaltungen, irgendwann gibt es vielleicht wieder Fußball in Stadien, sagen, wenn du die App hast, kommst du rein und wenn nicht, dann nicht, dann muss auch das verboten sein. Das muss hart verboten sein über ein Gesetz. Jede Art Zweckveränderung muss verboten sein. Eine strenge Befristung bis zum Ende der erklärten Pandemie muss auch in so einem Gesetz stehen. Also das alles, da braucht es eine verlässliche gesetzliche Grundlage, einmal um zu verhindern, dass alle diese Dinge, die theoretisch möglich sind, eintreten. Zum anderen aber auch als Vertrauenssignal an die Bevölkerung, von der man möchte, dass sie zu sehr, sehr großen Anteilen diese App nutzt.
Das sagt die Bundestagsabgeordnete und Netzaktivistin Anke Domscheit-Berg. Sie sagt ja vor allem, dass das Verfahren mit der Telefonhotline noch sehr unsicher ist. Dazu habe ich den Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kelber gesprochen und ihn gefragt, ob er denn mit Blick auf die Telefonhotline selbst noch Vorbehalte hat.
Wir haben dort Vorbehalte, wir haben den Prozess auch begleitet, wir haben auch in diesem Prozess einige Veränderungen für mehr Datenschutz bereits erreicht durch die Beratungsleistungen. Aber wir sind nicht nur Beratungshaus, sondern wir sind danach auch die Aufsichtsbehörde für die App, weil ja das Robert-Koch-Institut als datenschutzrechtlicher Verantwortlicher unsere Aufsicht unterliegt. Und wir haben deutlich gemacht, dass wir erwarten, dass der Anschluss der Labore an den Laborserver und damit die automatisierte pseudonyme Übertragung der Ergebnisse schnell realisiert wird und damit die Hotline so schnell wie möglich zurückgefahren werden kann. Auch dort wird versucht, die Pseudonymität zu gewährleisten, aber es ist natürlich eine Schwachstelle gegenüber dem vollautomatisierten Verfahren.
Das heißt, dass bei der Hotline beispielsweise Leute mit ihrer Mobilfunknummer anrufen, die dann klar einsehbar ist zum Beispiel, oder dann einfach auch mit den Leuten ja reden müssen und über ihre Stimme möglicherweise erkennbar sind? Oder welche Einwände haben Sie da noch oder Bedenken?
Ja, theoretische Angriffsszenarien kann man sich natürlich viele ausdenken. Ein großes Problem ist, dass wir natürlich versucht haben zu verhindern, dass dort personenbezogene Daten erhoben werden oder gar gespeichert werden. Damit ist es aber schwieriger zu verifizieren, ob die Person, die anruft, tatsächlich positiv getestet wurde. Und wir wollen ja auch verhindern, dass Falschmeldungen ins System kommen, weil das auch das gesamte System diskreditiert, dazu führt, dass Menschen eine Meldung bekommen, dass sie möglicherweise infiziert sind, die gar keinen Kontakt zu infizierten Personen gehabt haben. Auch das ist eine Frage, die wir aus Datenschutzsicht natürlich begleiten. Das automatisierte Verfahren, wo ich wirklich einen Test hatte, verifiziert, diese Ergebnisse bekomme ich und damit löse ich einen Prozess aus, ist eindeutig das datenschutzrechtlich bessere Modell.
Es ist die Rede davon, dass wenn der Infizierte eine Art TAN zugeschickt bekommen soll, wenn er sich über diese Hotline melden möchte, das heißt, er muss ja dann, um diese TAN zugeschickt bekommen, seine Handynummer angeben. Dann ist es doch grundsätzlich vorbei mit der Anonymität, oder?
Warten Sie da vielleicht bitte den Anfang der nächsten Woche auch noch mit dem genauen Verfahren ab.
Okay, also es kann sein, dass dieses Verfahren nochmal geändert wird im Nachgang.
Dann sind im Augenblick die letzten Feinschliffe und wir glauben, dass wir ein Verfahren gefunden haben, das die Pseudonymität tatsächlich gewährleistet.
Gibt es da irgendetwas, wo Sie auch schon beraten haben, wo Sie gesagt haben, das könnte doch eigentlich besser sein als eine TAN, die per Handy zugeschickt wird oder auf das Handy zugeschickt wird? Also welche Verbesserungsvorschläge hätten Sie da oder haben Sie da vielleicht sogar eingebracht?
Es war natürlich wirklich ein relativ schneller Prozess ja dann mit der Entwicklung dieser App, bei der gleichzeitigen Qualitätssicherung, die auch stattfindet. Da wird ja manchmal in der öffentlichen Erwartung, glaubt man ja, dass man so etwas in der Nacht auch aus dem Ärmel schüttelt. Wir haben in relativ vielen Fällen beraten. Es bleibt dabei. Wir sind nicht der Meinung, dass das Verfahren die gleiche Qualität wie die automatisierte hat. Aber wir haben keine grundsätzlichen datenschutzrechtlichen Bedenken auch gegen das Verfahren der Hotline. Wir halten es für datenschutzrechtlich akzeptabel, zumindest für einen Übergangszeitraum, werden aber als Aufsichtsbehörde massiv darauf drängen, dass die Notwendigkeit dieser Hotline schnell gegen Null läuft.
Das sagt der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber. Er will dafür sorgen, dass auch noch die letzten datenschutzrechtlichen Bedenken bei der Corona-App ausgeräumt werden, insbesondere was die Telefonhotline angeht, die beim Start der App noch eine große Rolle spielen wird. Das war die Sendung HR Info Netzwelt. Heute haben wir einen Blick auf die neue Corona-App geworfen, wie sie funktioniert und ob sie wirklich anonym funktioniert. Die Sendung, die gibt es auch als Podcast unter hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Tobias Klein.